Welcome. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Willkommen, Walter.
Hi, Martin.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja, es ist schön, uns wieder zu treffen.
Worüber werden wir heute sprechen?
Wir werden heute über die Vorbereitung auf den Spätregen sprechen. Der Grund, warum wir dachten, dass es nützlich wäre, darüber zum x-ten Mal zu sprechen. Ist, weil wir immer öfter hören: Nein, es ist noch nicht so weit. Sogar in unseren offiziellen Reihen hören wir Hinweise. Doch die Themen der gegenwärtigen Ereignisse sind nicht mit der biblischen Prophetie zu verwechseln. Die Zeit ist noch nicht da. Es wurden beispielsweise Artikel geschrieben, dass diese Sache mit dem jungen Alter der Erde von ungefähr 6000 Jahren nicht herangezogen werden kann, weil es einfach ein allgemeines Statement ist. Und man kann es nicht für eine Aussage verwenden, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Wir spüren die Dringlichkeit, die Warnungsbotschaft nach draußen zu bringen. Und es gibt all diese Bremsklötze, die schon qualmen, weil Leute so viel auf die Bremse treten. Deshalb hatten wir das Gefühl, dass wir über diese Dinge erneut sprechen müssen und einfach ein paar Punkte noch einmal wiederholen sollten.
Stimmt, denn wenn man sich nicht vorbereitet, könnte man zu spät dran sein für diesen Spätregen.
Ja, man könnte zu spät dran sein. Warum betest du nicht gleich für uns, damit wir diesen Ball ins Rollen bringen können?
Ja. Unser himmlischer Vater, danke für all die Segnungen, die du uns zuteilwerden lässt. Herr, wir wissen, dass die Zeit kurz ist und wir wissen, dass Jesus auf dem Weg ist, um uns zu holen. So hilf uns bitte beim Zusammenstellen dieser Gespräche und erleuchte unseren Verstand mit dem Heiligen Geist. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, vor einiger Zeit sprachen wir über die 6000 Jahre und die kosmische Woche. Und darüber wurde so viel Aufhebens gemacht. Viele sprangen auf den Zug auf, jegliche Art des Zeitsetzens zu verdammen und so weiter. Wir haben keine Zeit gesetzt, sondern wir sprachen über das Alter der Erde und die Zeitspanne der 6000 Jahre. Nun sehen wir uns eine Aussage an, die nicht aus der Feder von Ellen White stammt. Sie ist interessant, also lass uns das als Einführung lesen. Die an einem Sonntagnachmittag, Mitte März 1858 erhaltene Vision von Lovett's Grove in Ohio war eine von großer Wichtigkeit. Darin war das Thema des großen Kampfes zwischen Christus und seinen Engeln auf der einen Seite und Satan und seinen Engeln auf der anderen als eine fortlaufende und eng verknüpfte Kette von Ereignissen zu sehen, die 6000 Jahre überspannte. Diese Vision versetzte Siebenten-Tags-Adventisten in eine einzigartige Lage mit klar umrissenen Blick auf das Wirken der Vorsehung in der Geschichte unserer Welt. Ein Standpunkt, der sich ziemlich von dem unterscheidet, den säkulare Historiker einnehmen. Sie sehen Geschichte als ein Wechselspiel der Handlungen von Menschen, oft scheinbar das Resultat des Zufalls oder natürlicher Entwicklungen. Anders gesagt, liefert diese und andere Visionen über den großen Kampf der Zeitalter eine Weltanschauung zur Geschichte, die viele Fragen beantwortet und in prophetischer Vorschau die Zusage des endgültigen Sieges des Guten über das Böse gibt. Hier ist eine Aussage, die feststellt, dass diese Vision klar zeigte, dass sich der ganze Konflikt auf 6000 Jahre ausdehnt. Wir setzen dabei keine Zeit. Lass uns das herausstellen. Aber wenn man sich den biblischen Beweis ansieht, auch wenn es ein paar Abweichungen in der Bibel und dem masoretischen Text gibt, wann genau die 6000 Jahre vorbei sind, man kann es nicht mit absoluter Sicherheit berechnen. Aber der masoretische Text sagt uns klar, dass wir es gegenwärtig mit ungefähr 6000 Jahren zu tun haben. Stimmt's? Dann haben wir die Aussage von Ellen White über die 6000 Jahre. Unabhängig davon, wie nah wir jetzt an einer bestimmten Zeit sind. Dazu diese hier, die klar sagt, dass der Konflikt sich über 6000 Jahre erstrecken wird. Und dann hat man Theologen und Leiter, die sagen, nein, es dauert noch lange. Das treibt mich um und ich denke, dass es dich auch umtreibt. Denn die Ereignisse, die gegenwärtig in der Welt geschehen, sind so prophetisch, dass man, falls man die Verbindung übersieht, vielleicht den Zug verpassen könnte.
Mich stört dabei auch, dass die Bibel ja diese Aussage enthält, dass es am Ende Spötter geben wird.
Ja.
Wenn man das auch einbezieht, ist die Frage, wann das passieren wird.
Wir sagen also nicht, wann.
Nein.
Aber wir sagen, dass die 6000 Jahre ihrem Ende zugehen müssen. Deshalb können die Geschehnisse, die sich in der Welt gegenwärtig ereignen, nicht von dem losgelöst werden.
Stimmt.
Was hier offenbart wurde. Wir empfinden eine Dringlichkeit, der Welt zu sagen, macht euch bereit, werdet bereit.
Get ready.
Das ist nicht nur ein einzelnes Schiff, das am Horizont zu sehen ist. Das ist der Vorläufer des letzten Geschehens. Und die Leute können spotten, so viel sie wollen. Und die Theologen können die Septuaginta so oft zitieren, wie sie wollen. Die Septuaginta, die sich, wie schon oft angesprochen, selbst widerspricht. Bei ihr überlebt Methusalem die Flut. Und sie dehnt die Zeitalter aus, sodass nichts mehr einen Sinn ergibt. Sie lieben es, diese angebliche Quelle der Weisheit zu zitieren. Sie widerspricht dem masoretischen Text und sie widerspricht eindeutig dem Geist der Weissagung. Warum jemand, der irgendetwas über diese Dinge weiß, sie überhaupt benutzen möchte, ist mir völlig unverständlich. Lass uns darüber ziemlich deutlich werden. Wir haben besondere Informationen. Wir haben unsere Bibeln. Und der masoretische Text ist der Text, den die Reformatoren als kanonisch annahmen. Wir sind doch Reformatoren im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb glauben wir, dass Gott dafür verantwortlich war, sie zu inspirieren, damit sie das benutzten, was sie benutzten. Das gilt genauso für das Neue Testament.
Richtig.
Sie wurden inspiriert, den Textus Receptus zu verwenden. Ich bin überrascht, wenn ich einige unserer Publikationen lese. Sogar die, die man wöchentlich studieren sollte, dass man darin den Textus Receptus überhaupt nicht verwendet.
Stimmt.
Oder nur am Rande. Und dann sind sie überrascht, dass sie nicht eine unserer Unterscheidungslehren beweisen können, weil sie in diesen von katholischer Seite gebilligten Bibeln einfach nicht zu finden sind. Das ist nur eines der Dinge, die irritieren. Diese Aussage ist sehr wichtig, denn sie sagt, eine fortlaufende und eng verknüpfte Kette von Ereignissen, die 6000 Jahre überspannte. Dann heißt es auch, dass es unser gesamtes Geschichtsbild verändert. Warum wollen dann viele unserer Leiter und Theologen es zu einer so viel längeren Zeitspanne ausdehnen? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Der andere Punkt in dieser Aussage ist der, dass es Sieben-Tags-Adventisten in eine einzigartige Lage versetzt, mit klar umrissenen Blick.
Der so klar wie Schlamm scheint, wenn man sich einige Aussagen ansieht, die in dieser Denomination herausgebracht werden.
Ganz genau. Wir sind uns alle einig, wie wichtig es ist zu sehen, dass wir nach außen eine Stimme haben sollten, die der Welt sagt, hört mal zu. Wenn wir uns wirklich betrachten, was die Bibel und der Geist der Weissagung sagen, nach welchen Zeichen wir schauen sollen, und wir wissen, dass das die Zeitspanne ist, in der es sehr nahe rückt, kann unsere Stimme doch viel lauter sein.
Richtig. Weißt du, natürlich wissen wir, dass der Herr sein Kommen verzögern kann. Wir wissen, dass die Zeit am Ende verkürzt werden kann. Wenn wir diese Aussage so nehmen, wie sie dasteht, tanzen wir wirklich schon an der Kippe herum. Wenn man sich die Ereignisse betrachtet, die sich rings um uns entfalten und sieht, wie sie zum prophetischen Szenario passen, sollte dir das nicht einen Schauer über deinen Rücken jagen und dich aufwecken?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht aufwacht, außer man will weiterdösen.
Ich denke, dass manche Leute es lieben, zu schlummern. Lass uns die Dinge einfach noch einmal durchgehen, nur um es deutlich im Kopf zu haben. Und um eine besondere Botschaft für eine besondere Zeit zu geben. Denn der Herr sagt ja, dass der böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr kommt noch lange nicht. Ich würde lieber auf der Seite der Nachsicht irren und sagen, manchmal gehört auch der verführte Knecht in diese Kategorie. Die dritte Engelsbotschaft schwillt zu einem lauten Ruf an und ihr dürft euch nicht frei fühlen, die gegenwärtige Pflicht zu vernachlässigen und immer noch die Vorstellung hegen, dass ihr zu irgendeiner Zeit in der Zukunft die Empfänger eines großen Segens sein werdet, wenn eine wunderbare Erweckung ohne irgendeine Anstrengung eurerseits stattfinden wird. Heute sollt ihr euch Gott übergeben, sodass er euch zu Gefäßen der Ehre machen und ihr seinen Dienst erfüllen könnt. Heute sollt ihr euch Gott übergeben, damit ihr frei werdet vom Ich, frei von Missgunst, frei von Neid, frei von übler Nachrede, Streit und allem, was Gott entehren könnte. Heute sollst du dein Gefäß gereinigt haben, damit es doch für den himmlischen Tau bereit wird, bereit für die Ströme des Spätregens. Denn der Spätregen wird kommen und der Segen Gottes wird jede Seele erfüllen, die von jeder Verunreinigung bereinigt ist. Es ist heute unsere Arbeit, unsere Seelen Christus unterzuordnen, damit wir doch zubereitet werden mögen für die Zeit der Erquickung von der Gegenwart Gottes, zubereitet werden für die Taufe des Heiligen Geistes. Es ist unumgänglich, dass wir den Seelentempel für die Ausgießung des Heiligen Geistes vorbereiten. Wenn wir der Ansicht sind, dass diese Dinge immer noch weit in der Zukunft liegen, werden wir dann nicht mit unserem Alltag weitermachen? Ist es da nicht notwendig, dass wir einen Bund mit Gott machen, Martin? Ist das nicht notwendig?
Unbedingt. Man kann es immer verschleppen und da Dinge auf die lange Bank schieben. Ach, passt schon. Mach es morgen. Aber wenn dann, wie du sagtest, dir dieser Schauer über den Rücken jagt und du erkennst, was die Konsequenzen sein könnten, wenn du dich nicht daran festhältst und nicht all diese schönen Sachen machst, um dich zu reinigen, um mit Gott ins Reine zu kommen, dann wird dir bewusst, dass es genau das ist, was du tun musst. Du kannst nicht warten.
Selbst wenn Christus nicht bald kommt, auch dann ist es doch das Richtige, was man tun sollte.
Es ist besser, dich vorzubereiten und er kommt nicht bald, als es nicht zu tun und dann kommt er doch.
Ganz genau. Das sind Dinge, die wir auf den Tisch legen sollten. Es sollte zu einem Diskussionspunkt werden. Denn diese desinteressierte Haltung, die wir in der Welt vorfinden, nun, es ist nicht nur eine desinteressierte Haltung, sondern eine Haltung des Lass uns doch an die Normen des Standards der Welt anpassen oder sogar an die Forderungen der Welt. Wenn das doch eine Zeit ist, in der wir die Forderungen der Welt und die Forderungen Gottes gegeneinander abwägen sollten. Und dafür müssen wir eine ernsthafte Beziehung haben.
Da stimme ich dir zu. Und ich denke, dass wir zu diesem Zeitpunkt herausstechen sollten. Jemand muss es sehen, dass wir anders als die Welt sind.
Ja, wir haben eine Dringlichkeit. Hier ist eine andere Aussage aus dem Leben Jesu. Aber diese Aussagen sind wohlbekannt, Martin. Aber wir müssen unser Denken in eine Lage versetzen, in der wir den Ernst der Zeit begreifen, in der wir leben. Es geht nicht nur um die Vorbereitung auf eine kommende Katastrophe. Es geht um die Vorbereitung, deinem Gott zu begegnen.
So ist es.
Das bedeutet, dass genau hier etwas sein muss. Man muss sagen, das ist unser Gott, auf den wir gewartet haben. Und er wird uns retten. Man muss diese Beziehung und dieses Vertrauen haben, damit man das voller Freude rufen kann.
Weißt du, dass das für mich etwas ins rechte Licht rückt? Manchmal hört man Leute sagen, ach, wir betreiben nur Angstmacherei und reden andauernd so negativ. Wir wollen Leute immer erschrecken. Aber wenn man mit Gott ins Reine kommt und anfängt zu begreifen, wie er dich verändern möchte, dann wirst du das auch anders sehen. Dann wirst du die Zeichen und Dinge, die gerade geschehen, nicht als Angstmacherei ansehen. Du wirst es verstehen, wow, das ist unser Gott, er macht sich auf den Weg. Wir müssen auch andere Leute warnen.
Das ist genau der springende Punkt. Und was sagte Jesus? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und wenn du weißt, dass die Zeit kurz ist, schafft das eine Dringlichkeit, es anderen zu sagen. Deswegen wollen wir es in diesem Missionswerk auch so leicht wie möglich machen, die Botschaft weiterzugeben. Nicht, weil wir denken, dass diese Botschaft etwas ist, was von uns ausgeht, sondern weil dieses Thema so ernst ist. Das muss doch hinausgehen. Lass uns diese Aussage lesen. Alle, die Christus beim Wort nehmen und ihm ihre Herzen übergeben, dass er sie bewahre, und ihr Leben, dass er es ordne, werden Ruhe und Frieden finden. Das sagtest du auch gerade, in einer Zeit der Unruhe. Wie viele Briefe erhalten wir von Leuten, die völlig ohne Hoffnung sind?
Ach, Hunderte.
Hunderte, stimmt's?
Ja.
Und Anrufe.
Und was sollen wir denn tun?
Werden Ruhe und Frieden finden. Nichts auf der Welt kann sie betrüben, wenn Jesus sie durch seine Gegenwart glücklich macht. Völlige Hingabe verbirgt völligen Frieden. Der Herr verheißt, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ein wunderschönes Zitat aus Jesaja 26, Vers 3. Unser Leben mag einem unentwirrbaren Knäuel ähneln. Wenn wir uns aber dem erfahrenen Meister aller Meister anvertrauen, wird er es zu einer Verherrlichung in ein beispielhaftes Leben und zu einem vorbildlichen Charakter umformen. Ein Charakter, der die Herrlichkeit und damit das Wesen Christi widerspiegelt, wird im Paradiese Gottes willkommen geheißen werden. Als Mose die Herrlichkeit Gottes sah und sein Gesicht strahlte, das ist dieser Charakter, und diesem Charakter sollten wir nacheifern. Goss Jesus seine Seele aus, um Menschen für den Glauben zu gewinnen?
Ständig.
Ständig.
Er tat nichts anderes.
Genau das machte er. Und so sollte unsere Geisteshaltung sein, keine Einstellung, die Hände in den Schoß zu legen. Lass uns kurz die Zeichen für das Kommen Christi wiederholen. Besonders im Hinblick auf die Stimmen, die auftauchen und sagen, also ihr verwirrt die Leute doch. Das ist nicht die Zeit, in der das Mahlzeichen des Tieres umgesetzt wird. Das ist etwas ganz anderes. Und was in der Welt geschieht, ist auch nicht das Mahlzeichen des Tieres. Das ist uns bewusst.
Ja.
Aber das ist ein Vorläufer und es ist an der Zeit aufzuwachen.
Stimmt.
Lass uns also die Zeichen der Wiederkunft Jesu betrachten. Christus warnte seine Jünger im Voraus vor der Zerstörung Jerusalems und nannte ihnen die Zeichen, die vor dem Kommen des Menschensohnes stattfinden werden. Das ganze 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist eine Prophezeiung darüber, was diesem Ereignis vorausgehen soll. Und die Zerstörung Jerusalems wird dazu genutzt, um die letzte große Zerstörung der Welt durch Feuer sinnbildlich darzustellen. Auf dem Ölberg wiederholte Christus seine Ankündigung der fruchtbaren Gerichte, die seinem zweiten Kommen vorhergehen sollten. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Lass uns da innehalten. Gibt es Kriegsgerüchte?
Nun ja, schon.
Ernste, richtig?
Genau.
Haben einige der Führer nicht gesagt, dass sie nicht zögern würden, den Knopf für Atomwaffen zu drücken?
Ja, und all die Nationen, die sich jetzt in einer Konfliktsituation befinden. Das sind alles Atommächte.
Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein. Spricht man von Hungersnöten?
Oh ja.
Seuchen? Und Erdbeben?
All das haben wir gezeigt.
Wir hatten in unserem eigenen Land eine Serie von Erdbeben, was es speziell in diesem Land noch nicht gab. Einige davon konnte man sogar hier spüren, sogar in unserer kleinen Stadt. Es ist unglaublich. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Während dieser Prophezeiungen teilweise bei der Zerstörung Jerusalems in Erfüllung gingen, werden sie in den letzten Tagen ihre volle Bedeutung erlangen. Keiner kann leugnen, dass wir Chaos auf dem Planeten sehen. Keiner kann leugnen, dass wir größere Erdbeben hatten, Vulkanausbrüche, Stürme. Such dir was aus.
Ich möchte das jetzt loswerden, denn die Spötter sagen üblicherweise, ja, aber das hatten wir schon seit 2000, 4000 Jahren. Ich möchte noch einmal betonen, passt auf, rückt es doch ins rechte Licht. Wenn man die Intensität betrachtet und auch die Menge dieser Naturkatastrophen, die sich jetzt ereignen, so war es noch nie.
Du hast völlig recht, so war es noch nie. Also Martin, das hatten wir schon so oft auf dem Bildschirm. Das ist auch nicht der Hauptpunkt unseres Gesprächs. Der ist, nehmt doch bitte zur Kenntnis, was in der Welt geschieht. Nach der großen Verfolgungszeit durch das Papsttum sollten Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Diese Dinge sind Geschichte. Wir hatten den großen Sternfall. Wir hatten den dunklen Tag, als Rinder, Schafe und Hühner in die Ställe zurückgingen. Das alles geschah schon.
Ja, schon vor Jahren. Und das ist gut dokumentiert. Nicht von dieser Denomination, sondern von Menschen aus der Welt, dass es etwas noch nie Dagewesenes war. Diese Dunkelheit und all das.
Es stand damals in den lokalen Zeitungen. Jesus sagte, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Christus hat Zeichen seines Kommens gegeben. Er sagt uns, dass wir wissen können, wann er nahe vor der Tür ist. Von denen, die diese Zeichen erleben, sagte der Herr, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Diese Zeichen sind bereits geschehen. Jetzt wissen wir sicher, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. Wir hatten eine ganze Folge von WhatsApp Prof über all die Ereignisse, die es zu einer bestimmten Zeit geben muss, um zu wissen, dass wir uns in der letzten Generation befinden. Nochmals, wie können Leute das noch für 100 oder 200 Jahre hinausschieben, wenn sie die Bibel und den Geist der Weissagung studieren? Ich kann es nicht begreifen, wie sie dann mit solchen Äußerungen kommen können. Jesus erklärte, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Wer diese Vorboten seines Kommens sieht, soll wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wieder und wieder werden wir dazu ermahnt, sogar nahe vor der Tür. Verworrene Zeiten stehen uns bevor. Die Menschen vergehen vor Furcht und banger Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen sollen. Aber alle, die an Gott glauben, werden seine Stimme inmitten stürmischer Ereignisse hören, wenn er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht.
Das ist der springende Punkt. Wenn wir weitermachen, diese Zeichen zu besprechen und auch wie nahe sein Kommen ist, dann möchten wir doch hören, dass Gott diese Worte zu uns spricht.
Ja, und sie geben dir Ruhe. Die Leute haben so viel Angst vor diesem sogenannten Hype, den das verursacht. Denn sie haben so Angst, lass es uns rundheraus sagen, dass die Prophetie sich nicht erfüllt und sie wie Narren aussehen.
Kannst du ein Narr sein, wenn du jemanden auf Christi Kommen vorbereitest? Egal zu welcher Zeit?
Nein, da kannst du kein Narr sein. Das ist nicht möglich. Aber sie fürchten sich so davor, dass die Prophezeiungen sich nicht erfüllen werden und deshalb sagen sie, Panikmacher oder Verschwörungstheorie. Lieber habe ich diesen Stempel und tue meine Pflicht, als jemand zu sein, der etwas auf die lange Bank schiebt.
Da bin ich dabei.
Eine uns befremden erscheinende und ereignisreiche Entwicklung ist in den Büchern des Himmels beschrieben worden. Ereignisse, von denen gesagt wurde, dass sie kurz vor dem großen Tag Gottes geschehen sollen. Alles in der Welt ist voller Unruhe. Ist das nicht eine geschichtliche Tatsache?
Definitiv.
War die Welt schon jemals in solcher Unruhe?
Nicht so, wie es jetzt ist.
Nicht in deiner Lebenszeit.
Ich glaube, nicht einmal während des Zweiten Weltkrieges war die ganze Welt in einem Zustand, wie sie jetzt ist.
Ja, wie viele Selbstmorde finden statt? Menschen springen von Gebäuden.
Ganz genau. Diese Miss USA.
Sie sprangen in den Tod. Kann es eine größere Ehre geben, als zu irgendeiner Prinzessin oder Königin gekrönt zu werden? Und dann springst du, weil nichts mehr übrig bleibt? Weil da kein innerer Friede ist. Weil da kein Anker ist. Dann die falschen Propheten. Eines der Zeichen der Zerstörung Jerusalems beschrieb Christus mit den Worten, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Tatsächlich erhoben sich überall falsche Propheten, verführten das Volk und lockten viele in die Wüste. Zauberer und Magier, die den Anspruch erhoben, übernatürliche Kräfte zu besitzen, zogen das Volk in die Einsamkeit der Berge. Diese Weissagung gilt auch für die Endzeit. Die geschilderten Ereignisse sind ein Zeichen der nahen Wiederkunft Christi. Wir werden es in der Zukunft mit falschen Botschaften, falschen Propheten, falschen Träumen und Visionen zu tun bekommen. Doch predigt das Wort. Lasst euch nicht von Gottes Stimme in seinem Wort wegziehen. Lass uns hier innehalten. Warum zeigen wir das? Martin, die Welt glaubt heute eine jesuitische Version der Endzeitereignisse.
Ja, das ist das Hauptproblem.
Futurismus.
Ja, und sie sagen uns auch, dass es ein irdisches Reich sein wird.
Und es kommt direkt aus der Feder von Jesuiten. Und die Leute denken, dass es gut ist, weil die Jesuiten doch die Erzieher und Lehrer der Welt sind. Und jeder schreit, dass er ja an eine jesuitische Universität kommt. Sogar unsere Theologen schreien, dass sie an eine jesuitische Universität kommen. Was kannst du von einem Ungläubigen schon lernen, außer Ungläubigkeit?
So ist es.
Nichts. Und sogar wenn du darauf vorbereitet bist, kannst du durch diese Denkweise verunreinigt werden.
Ja.
Und schließlich wirst du, was auch immer dort gesät wurde, dem vorziehen, was offenbart wurde. Mir wurden viele gezeigt, die von sich behaupteten, von Gott besonders unterrichtet zu sein. Aus einem fehlgeleiteten Pflichtgefühl heraus versuchen sie, andere zu beeinflussen und widmen ihre Kraft einer Aufgabe, die Gott ihnen gar nicht anvertraut hat. Das schafft nichts als Verwirrung. Jeder sollte ernstlich darum ringen, individuell Gottes Willen zu erkennen. Lass uns hier innehalten. Wo finden wir eine Offenbarung seines Willens?
Im Wort Gottes.
Genau da.
Ja.
Die Bibel wurde von vielen Leuten geschrieben und es gibt heute so viele Versionen der Bibel. Und diese Versionen widersprechen sich. Aber Gott gibt uns noch einen weiteren Zeugen, nämlich den Geist der Weissagung, der zufälligerweise mit dem geschriebenen Wort übereinstimmt. Vor allem, wenn man ein Buch wie beispielsweise den Hebräerbrief nimmt. Mit den modernen Übersetzungen kann man die Heiligtumslehre nicht unterstützen.
Das stimmt.
Und doch steht es im Geist der Weissagung eindeutig geschrieben. Wenn die Leute zum Beispiel ein Buch nehmen, wie etwa Selected Messages Band 1, und dort lesen, was zitiert wird und warum es zitiert wird, und wie es den Standpunkt zur Heiligtumslehre bestätigt. Es ist von herausragender Wichtigkeit für die Zeit, in der wir leben. Du kannst die modernen Übersetzungen überhaupt nicht nehmen, um irgendeine dieser Lehren zu unterstützen. Und deshalb widersprechen die modernen Versionen nicht nur dem Textus Receptus, sondern sie widersprechen auch dem Geist der Weissagung. Warum sollte irgendjemand so etwas tun wollen? Das überrascht mich. Wenn ich also wissen will, was sein Wille ist, muss ich studieren, was Gott gesagt hat. Und ich möchte wissen, was Gott gesagt hat. Nicht, was jemand denkt, dass Gott es gesagt hat. Ich möchte wissen, was Gott gesagt hat.
So wirst du selbst verstehen, was Gottes Wille ist.
So geht es.
Es gibt keinen anderen Weg.
Gott spricht zu dir durch das geschriebene Wort.
So ist es. Du kannst nicht zu jemand anderem gehen und der erzählt dir, was Gott gesagt hat. Denn dann fehlt einem diese Individualität, die man mit Gott haben muss.
Und das müssen wir machen. Wir müssen verstehen, was Gottes Wille ist. Wir müssen unsere Bibel verstehen und auch das, was sie sagt. Und ich glaube, dass wir in diesen Tagen diese zusätzliche Quelle brauchen, die das untermauert, was in diesem Wort steht. Und wenn es zwischen einer Übersetzung und dem Geist der Weissagung einen Konflikt gibt, dann überprüfe es im Textus Receptus. Falls es da keinen Konflikt zwischen dem Textus Receptus und dem Geist der Weissagung gibt, dann akzeptiere das als Norm.
Ja, denn du hast Zeugen.
Wir hätten viel weniger Verwirrung. Nun, Martin, es ist schon möglich, dass Menschen in der Zeit, in der wir leben, verwirrt sein können. Es gibt so viel uneiniges Lärmen. Und es gibt so viele Methodiken, die heute angewandt werden. Dass die Leute das, was sie glauben, auf eine innere Salbung gründen oder auf ein Gefühl. In der Vergangenheit ereignete sich ein interessanter Fall, bei dem ein junger Mann zur Zeit Ellen Whites bestimmte Botschaften verkündete. Und die stimmten nicht unbedingt mit dem überein, was die Denomination im Wort Gottes studiert hatte. Es ist interessant zu sehen, wie sie mit dieser Angelegenheit umging. Gestern Abend kam ein junger Mann zu uns, der uns allen fremd war, aber nach seinen Angaben ein Bruder aus Victoria in Australien ist. Er wollte gerne Schwester White sprechen. Es war Abend und ich lehnte es ab, ihn noch zu sprechen. Doch luden wir ihn ein, über Nacht und zum Frühstück am nächsten Morgen bei uns zu bleiben. Nach unserer üblichen Morgenandacht wollten wir uns wieder an die Arbeit machen, als dieser junge Mann aufstand und uns mit einer befehlenden Geste wieder hinsetzen hieß. Er sagte, habt ihr Liederbücher da? Wir werden ein Lied singen und dann habe ich eine Botschaft für euch. Ich sagte, wenn du eine Botschaft hast, dann gib sie uns ohne lange Umstände. Denn wir haben es sehr eilig, die Post aufzugeben und dürfen deshalb keine Zeit verlieren. Daraufhin begann er etwas vorzulesen, das er geschrieben hatte, worin unter anderem behauptet wurde, dass das Gericht jetzt unter den Lebenden begonnen hätte. Ich hörte eine ganze Weile zu und sagte schließlich, mein Bruder, du bist nicht ganz bei Verstand. Sage uns schlicht und einfach, in welcher Weise deine Botschaft uns betrifft. Lass es uns bitte jetzt gleich wissen. Dein Geist ist überstrapaziert. Du missverstehst deine Aufgabe. Vieles, was du gesagt hast, stimmt mit der Bibel überein. Und wir glauben jedes Wort davon. Aber du bist übererregt. Bitte lege klar dar, was du für uns hast. Er sagte, dass wir packen und sofort nach Battle Creek ziehen sollten. Ich fragte nach seinen Gründen und er erwiderte, um diese Botschaft bekannt zu machen, dass das Gericht unter den Lebenden begonnen hat. Ich entgegnete ihm, das Werk, das der Herr uns aufgetragen hat, ist noch nicht beendet. Wenn unser Werk hier vollendet ist, sind wir sicher, dass der Herr uns selber wissen lassen wird, dass es für uns Zeit ist, nach Battle Creek zu ziehen, anstatt von dir zu erfahren, was wir zu tun haben. Ich überließ es Bruder Starr, weiter mit ihm zu reden und nahm meine Schreibarbeit wieder auf. Er sagte Bruder Starr, als Schwester White zu ihm so freundlich und gleichzeitig mit solcher Autorität gesprochen habe, sei ihm klar geworden, dass er einen Fehler gemacht hatte, dass die Gedanken, die ihn so stark bewegt hatten, weder einleuchtend noch vernünftig waren. Obwohl unsere Familie groß ist, sie zählt 10 Mitglieder, neben 3 Besuchern, beschlossen wir, dass dieser junge Mann eine Zeit lang bei uns bleiben sollte. Wir wollten nicht, dass er zu Leuten ging, die ihn schroff behandeln und verurteilen würden. Andererseits wollten wir auch nicht, dass er seine Offenbarungen wiederholt. Wir werden ihn noch ein wenig bei uns behalten, um mit ihm zusammen zu sein und ihn nach Möglichkeit wieder auf den rechten Pfad zurückzubringen. Martin, warum lesen wir so etwas vor? Nun, es liegt klar auf der Hand, dass viele in unseren Reihen genau wissen, was jedermanns Pflicht ist. Ist das heute nicht der Fall? Und sie werden es dir in aller Deutlichkeit sagen. Und manchmal werden sie ziemlich hartnäckig. was genau deine Pflicht ist und was deine Entscheidungen im Hinblick auf die Geschehnisse in der Welt heute sein sollten.
Ja, mit Vorschriftscharakter.
Sie haben keine derartige Aufgabe. Das ist eine individuelle Angelegenheit zwischen Gott und uns. Und wenn ich dir sage, oder du mir sagst, dass Gott dir gezeigt hat, was meine Pflicht ist, oder Gott mir gezeigt hat, was deine Aufgabe ist, dann hast du jedes Recht zu sagen, ich werde warten, bis Gott mir offenbart, was meine Pflicht ist. Und wenn das zufällig das Gleiche ist, was du mir vorschlägst, dann sehr gern. Aber in der Zeit, in der wir leben, müssen wir unsere Entscheidungen auf die Bibel und den Geist der Weissagung gründen und im Lichte dessen auch darauf, was Gott nach unserem Gefühl möchte, dass wir tun oder wie wir handeln oder entscheiden sollen.
Stimmt.
Niemand hat das Recht, dir oder irgendjemandem zu erzählen, was ihre Pflicht ist. Wenn es ziemlich eindeutig in der Bibel steht, wie Gedenke des Sabbattages, dann ja, denn die Bibel sagt, dass man ihn heilig halten soll. Aber wenn gesagt wird, dass man diese oder jene Medikamentation erhalten soll sonst, nun, das lese ich da nicht. Tatsächlich lese ich im Geist der Weissagung das Gegenteil. Und deshalb muss ich warten, bis Gott mich überzeugt und nicht unbedingt dann handeln, wenn jemand denkt, dass es seine Pflicht ist, dir oder mir zu erzählen, was wir tun sollten.
Ja.
Eine individuelle Entscheidung. Nähern wir uns dem Ende?
Definitiv. Es wird also immer mehr Menschen geben, die dir erzählen, was deine Pflicht ist.
Ist es in der Zeit, in der wir leben, unbedingt notwendig, dass wir diese persönliche Beziehung zu Gott haben und unsere Entscheidungen auf das persönliche Studium und auf Fakten gründen, die vorgelegt werden können? Aber ohne irgendeinen Zwang?
Definitiv. Denn wer werden diese immer öfter auftretenden Menschen sein, die kommen und dir erzählen, was deine Pflicht ist? Das wird der Staat sein.
Ja.
Wenn es jetzt Leute gibt, die sich mit dem Staat verbinden, besonders die Kirche, sollten schon die Warnleuchten angehen.
Und dann solltest du dir ziemlich sicher sein, dass das, was sie vorschlagen, wirklich mit dem offenbarten Willen Gottes übereinstimmt. Ein weiteres wichtiges Thema ist Schlemmerei und Unmäßigkeit. Schlemmerei und Unmäßigkeit gehören zu den Ursachen des großen moralischen Verfalls in unserer Welt. Das ist eine ziemlich interessante Aussage. Martin, wusstest du, dass bei einem Studium im Geist der Weissagung zum Stichwort Schlemmerei es oft mit übertriebenem Fleischgenuss in Verbindung steht? Satan ist sich dessen bewusst und versucht deshalb ständig Männer und Frauen auf Kosten ihrer Gesundheit, ja selbst ihres Lebens, dem Gaumenkitzel zu frönen. Essen, Trinken und Kleidung werden in der Welt zum Lebensinhalt gemacht. Genau solch ein Zustand herrschte vor der Sintflut. Und dieser Zustand der Ausschweifung ist einer der bezeichnenden Beweise für den baldigen Abschluss der Geschichte dieser Erde. Gab es je eine Zeit, zu der Essen in den Medien so allgegenwärtig war, wie in der Zeit, in der wir momentan leben?
Das ist ein Krieg für sich. Beim Essen sind es nicht nur Kriegsgerüchte.
Und was spielt sich in der Nahrungsmittelindustrie ab?
Das ist ein Albtraum.
Was alles ins Essen hineinkommt und wie sie das Essen manipulieren. All diese Dinge müssen sicher Zeichen des baldigen Kommens des Herrn sein.
Ja.
Martin, wenn du glaubst, dass Gott der Schöpfer von allem ist und dass alles gut war, es sehr gut war. Und auch, dass Gott am Anfang einen Ernährungsplan und einen Plan mit der Menschheit hatte. Wenn dem so ist, müsste es in seinem Wort aufgezeichnet sein.
Ja.
Hielt er es tatsächlich in seinem Wort fest?
Ja.
Hielt sich die Menschheit daran oder tendierte sie dazu, sich davon wegzubewegen?
Sie tendiert dazu, sich wegzubewegen.
Versuchte er beständig, sie zurückzubringen?
Ja, das tat er. Sie interpretierten es falsch, dass er den anderen Teil auch erlaubte.
Aber Gott zwingt nicht.
Nein.
Er übt auch keinen Gewissenszwang aus. Aber es gibt Konsequenzen. Er lässt die Konsequenzen zu.
So ist es.
Sehen wir uns dieses Thema an. So können wir diesbezüglich sagen, dass es viele Manipulationen der Nahrungsmittelindustrie gibt. Vor allem in der Nahrungsmittelindustrie, was tierische Produkte anbelangt. Und jetzt auch zunehmend, was pflanzliche Produkte anbelangt. Genetische Veränderungen, die stattfinden, wobei Pflanzen für Methodiken verwendet werden, die außerhalb dessen liegen, was Gott in diese Dinge hineingelegt hat. Ist das nicht ein Zeichen, dass wir nahe am Ende sind?
Definitiv. Denn die Hauptgrundlage, um einen klaren Verstand zu haben, ist doch die Nahrung. Es liegt auf der Hand, dass der Feind Gottes diesen Teil zuerst angreifen wird.
Okay. Ich bin ja schon etwas älter als du. Aber sogar schon in deiner Lebenszeit hast du doch dramatische Veränderungen in der Nahrungsmittelindustrie gesehen, oder?
Oh ja.
Zum Besseren oder zum Schlechteren?
Zum Schlechteren. Ich bin selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich kann dir sagen, es ist unfassbar, welchen Unterschied ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe.
Gut. Wenn Gott die Kontrolle hat, muss man sich doch vorstellen können, dass ein liebender Gott sicherlich nicht sehen möchte, wie sein Volk von all diesen ungesunden Praktiken vernichtet wird, richtig? Die Tatsache, dass er am Winde loslässt, weil sie sich ihm einfach ständig widersetzen, ist das ein Zeichen, dass wir nahe an den letzten Tagen sind?
Ja, so heißt es hier.
Okay. Die Ähnlichkeit der gegenwärtigen Zustände mit den Zuständen zur Zeit Noahs nimmt rapide zu. Unsere Welt gibt sich ganz dem selbstsüchtigen Genuss hin. Unmäßigkeit herrscht beim Essen und Trinken. Männer trinken schädliche alkoholische Getränke, die ihre Verstandeskräfte vernebeln. Die Unmäßigkeit nimmt zu. Das ist ein Zeichen der Zeit.
Also weißt du, eines der Dinge, die in unserem Land während der Lockdowns passierten, war ein Verbot des Alkoholverkaufs. Und es war einfach verrückt, wie die Leute sich darüber aufregten.
Nicht nur das, sondern auch, wie sie versuchten, das zu umgehen.
Oh ja.
Wie sie in Geschäfte einbrachen, um Alkohol zu bekommen.
Ja, und wie sie versuchten, im Hinterhof selbst Alkohol herzustellen.
Also die Leute sind dem übermäßigen Alkoholgenuss völlig hingegeben. Das ist ein Zeichen der letzten Tage. Was ist mit Gewalttätigkeit? In den Tagen Noahs widersetzte sich die überwältigende Mehrheit der Wahrheit und ließ sich fesseln von einem Netz von Lügen. Überall herrschte Gewalt. Krieg, Verbrechen und Mord waren an der Tagesordnung. Genauso wird es vor Christi Wiederkunft sein. Was passiert jetzt in den Städten der Welt?
Es wird ziemlich schlimm. Vor allem in Städten, die früher einmal relativ in Ordnung waren.
Da hätte ich eine Frage. Städte, die die Herrschaft des Gesetzes über Bord geworfen haben und scharenweise Kriminelle in die Welt entlassen haben, leiden die am meisten?
Ja, das ist momentan sehr schlimm.
Gottes Volk soll Gottes Gesetz halten. Die Welt hat Gottes Gesetz beiseite geschoben. Und zudem scheint sie vergessen zu sein, das auch mit den menschlichen Gesetzen zu machen. Weißt du, wir können das in unserer Zeit sehen. Ist das ein Zeichen, dass Christus bald kommt? Was passiert in den amerikanischen Städten? Es ist unglaublich, was man in den Nachrichten liest. Auch einige Städte in unserem Land will man nicht betreten. Egal zu welcher Tageszeit, ganz zu schweigen bei Nacht, richtig? Die Gewerkschaften werden schnell zur Gewalt gereizt, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Immer klarer wird es, dass die Bewohner der Erde nicht in Einklang mit Gott sind. Keine wissenschaftliche Theorie kann den stetigen Vormarsch dämonischer Kräfte unter der Führung Satans erklären. Bei jedem zusammengerotteten Haufen sind teuflische Kräfte am Werk, die die Menschen dazu aufstacheln, Gewalttaten zu begehen. Die Verderbtheit und Grausamkeit der Menschen wird einen solchen Grad erreichen, dass Gott sich selbst in seiner Macht offenbart. Sehr bald wird die Bosheit der Welt ihre Grenze erreicht haben. Und wie in den Tagen Noahs wird Gott seine Gerichte ergehen lassen. Die schrecklichen Berichte, die wir von Morden und Rauben, von Zugunglücken und Gewalttaten hören, sagen uns, dass das Ende aller Dinge bevorsteht. Jetzt, gerade jetzt, ist es notwendig, dass wir uns für die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Martin, wir versuchen den Menschen zu sagen, dass sie nicht selbstgefällig werden sollen und dass sie nicht einschlafen sollen, auch wenn es so aussieht, als ob eine kleine begnadigende Atempause am Horizont kommt. Mit den Gesetzen, die schon verabschiedet sind, wird es keine Schonung geben.
Nein, es ist so, wie wir es schon früher sagten. Man denkt, alles ist jetzt in einem beruhigten Zustand, aber immer noch sind die Sachen, die schon durchgesetzt wurden, nicht zurückgenommen. Ich gebe dir recht, werde bloß nicht selbstzufrieden.
Okay. Wir können deutlich sehen, dass alle angesprochenen Dinge dramatisch eskaliert sind. Wirklich dramatisch. Allein im letzten Jahr. Allein im letzten Jahr. Und die Leute sagen, das Kommen des Herrn zieht sich noch lange hin. Der Sturm naht heran. Wir müssen uns auf seine Gewalt durch Umkehr zu Gott und durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus vorbereiten. Der Herr macht sich auf, um die Erde furchtbar zu erschüttern. Überall werden wir große Not sehen. Tausende von Schiffen werden in die Tiefe des Meeres versinken. Ganze Flotten werden untergehen und Millionen von Menschenleben werden geopfert. Ganz unerwartet wird Feuer ausbrechen, das niemand löschen kann. Haben wir davon schon etwas gesehen?
Ja.
Wir sahen im Zweiten Weltkrieg Schiffe untergehen. Denkst du, dass es hier darüber spricht, oder liegen Konflikte in der Luft zwischen den Seestreitkräften der Welt?
Ja, das wird bald kommen.
Was geschieht im südchinesischen Meer? Sagt China, dass es gegenwärtig eine größere Armee als die Vereinigten Staaten von Amerika hat?
Ja.
Okay. Gibt es Aktivitäten der Marine Russlands und der NATO im Baltikum?
Ja.
Könnte es sein, dass bald ungeheure Konflikte stattfinden werden? Die Paläste auf Erden werden durch die Gewalt der Flammen vernichtet. Martin, die Paläste auf Erden stehen immer noch. Die meisten jedenfalls, stimmt's? Im Kontext des hier angesprochenen zeitlichen Rahmens sprechen wir hier nicht über den zeitlichen Rahmen des Zweiten Weltkriegs, richtig?
Nein.
Denn das scheint schon anzuzeigen, dass das noch bevorsteht und stattfinden wird. Eisenbahnkatastrophen werden sich häufen, chaotische Vorfälle, Zusammenstöße und tödliche Unglücksfälle werden sich ohne vorherigen Warnungen auf den großen Verkehrsstraßen ereignen. Das Ende ist nahe, die Gnadenzeit läuft ab. O, lasst uns Gott suchen, solange er sich noch finden lässt. Rufen wir ihn, solange er uns noch nahe ist. In der letzten Etappe der Geschichte dieser Erde wird Krieg toben. Auch hier im Kontext ist das etwas, was wir in unserer Zeit erwarten sollten. Haben wir heutzutage solche Bedingungen, dass dafür eine Möglichkeit besteht?
Es eskaliert ja auch sehr schnell.
Okay.
Es gibt viel Spannung.
Die nächste Aussage ist faszinierend. Die Wasser der Tiefe werden ihre Grenzen überfluten. Wir sprechen hier von Tsunamis. Grenzen werden überflutet. Ein Tsunami überflutet seine Grenzen. Hatten wir kürzlich Tsunamis? Dramatische?
Ja.
Besitz und Leben wird durch Feuer und Überschwemmungen zerstört werden. Wir sollten uns für die Wohnungen bereit machen, die Christus für alle, die ihn lieben, vorzubereiten gegangen ist. Hatten wir riesengroße Überschwemmungen in Europa?
Ja.
In Asien?
Ja.
In Afrika?
Auch in unserem Land.
Überall, stimmt's? Im Kontext dessen, was wir hier lesen, betrachten wir keine Ereignisse, die sich schon in der Vergangenheit ereigneten. Wir blicken auf Ereignisse, die vor uns liegen. Und alles ist schon bereit. Jede einzelne Sache. Vergangenen Freitagmorgen wurde mir kurz vor dem Erwachen eine sehr beeindruckende Szene vor Augen geführt. Ich schien vom Schlaf zu erwachen, war aber nicht zu Hause. Von den Fenstern aus konnte ich eine schreckliche Feuersbrunst sehen. Große Feuerkugeln fielen auf die Häuser. Und von diesen Kugeln flogen feurige Pfeile in jede Richtung. Es war unmöglich, die Feuer, die entfacht wurden, unter Kontrolle zu halten. Und viele Städte wurden zerstört. Der Schrecken der Menschen war unbeschreiblich. Nach einer Zeit wachte ich auf und fand mich zu Hause. Hier noch etwas anderes. Ich sah einen riesigen Feuerball zwischen einige wunderschöne Herrenhäuser fallen, die sofort zerstört wurden. Ich hörte jemanden sagen, wir wussten, dass die Gerichte Gottes auf die Erde kommen würden, aber wir wussten nicht, dass es so bald sein würde. Andere sagten mit gequälter Stimme, ihr wusstet es. Warum habt ihr es uns dann nicht gesagt? Wir wussten es nicht. Manche Leute wollen das auf den 11. September anwenden. Aber dieser Feuerball fällt auf Herrenhäuser.
Ja, auf Häuser, das sind definitiv nicht die Gebäude in Manhattan.
Das ist also ein Ereignis, womit wir bald rechnen sollten.
Ja, und wie der letzte Satz uns warnt. Ihr wusstet es. Warum habt ihr es uns da nicht gesagt? Das ist unsere Aufgabe.
Nun, Martin, hören wir von unserer Kirche im Allgemeinen eine große Dringlichkeit, doch die letzte Botschaft hinauszutragen?
Im Allgemeinen nicht.
Im Allgemeinen nicht, stimmt's? Wir haben Grüppchen, die Botschaft hinaustragen wollen, die den großen Kampf verteilen, die versuchen, die Botschaft des lauten Rufs zu bringen, die den Leuten sagen, dass die Zeit kurz ist. Was ist mit denen, die das machen? Bekommen sie uneingeschränkte Unterstützung oder werden sie weitgehend verlacht?
Man macht sich meistens über sie lustig.
Was sagst du darauf? Was machst du?
Zuallererst musst du auf deine Knie gehen und den Herrn bitten, dir durch diese Tage hindurch zu helfen. Und dann sollten wir die Leute aufwecken, und zwar indem wir mit unserer Verkündigung nicht aufhören.
By not stopping our preaching.
Okay, versuchst du mir gerade zu sagen, dass wir uns nicht unterstehen dürfen, es uns nicht erlauben dürfen, uns von Stimmen beeinflussen zu lassen, die sagen, dass die Zeit noch nicht gekommen ist?
Auf keinen Fall. Hört nicht auf.
Denn alles, was ich hier gelesen habe, sagt mir, dass jetzt die Zeit ist.
Ja.
Im Grunde ist es deshalb, warum wir es wiederholen wollen, dass wir völlig davon überzeugt sind, dass die Zeit des Endes kurz vor uns liegt. Nicht, weil eine Zeit gesetzt wird, sondern weil die Zeichen da sind. Und die Zeit ist kurz, weil dieser Konflikt sich über 6000 Jahre hinweg abspielt. Das ist biblisch und stimmt mit dem Geist der Weissagung überein. Lass es also nicht zu, dass dich irgendwer von etwas anderem überzeugt. Sieh dir die Zeichen an. Bitte Gott, dein Herz vorzubereiten. Der Feind hat gearbeitet und arbeitet immer noch. Er ist in großer Macht herniedergekommen und der Geist Gottes ist von der Erde zurückgezogen worden. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Wir brauchen nur nach Johnstown in Pennsylvania zu schauen. Er hat den Bösen nicht davon abgehalten, jene ganze Stadt auszulöschen. Am 31. Mai 1889 verloren nach Schätzungen 2200 Menschen ihr Leben bei der Überschwemmung von Johnstown. Als nach tagelang andauernden schweren Regenfällen ein Damm brach und diese Dinge werden zunehmen bis zum Abschluss der Weltgeschichte.
Wenn ich hier kurz unterbrechen darf, da waren es 2200 Menschen. Über wie viele Menschen sprechen wir bei aktuellen Katastrophen?
Ja, und wie viele Dämme sind erst kürzlich gebrochen und ganze Dörfer wurden weggerissen?
Ja.
Durch den Ausbruch der Elemente, die im Innern der Erde verborgen sind, wird die Erdkruste aufbrechen. Wenn diese Elemente erst einmal los sind, werden die Schätze derer hinwegfegen, die jahrelang Reichtum angehäuft haben, indem sie ihren Beschäftigten Hungerlöhne zahlten und sich so großen Besitz sicherten. Auch die religiöse Welt wird auf schreckliche Weise gesichtet werden, denn das Ende aller Dinge steht bevor. Die Zeit ist jetzt gekommen, wo wir in einem Augenblick auf festem Boden stehen mögen und im nächsten Moment die Erde unter unseren Füßen sich heben und senken mag. Erdbeben werden sich dort ereignen, wo am wenigsten damit gerechnet wird. Es gibt etwas, was ich sehr interessant finde. All diese Berichte von Vulkanausbrüchen, Lava, die herausfließt, schlafende Vulkane, die plötzlich wieder zum Leben erwachen. In Japan, der Feuerring. Die vulkanische Aktivität ist so hoch wie nie zuvor.
Momentan lodert der Feuerring.
Nun, die Klimatologen der Welt können Klimawandel dazu sagen. Nein, Sünde. Gott zieht seine Hand zurück. Und wir sehen diese Dinge nicht wegen des Klimawandels, sondern wegen des Zustands, in dem die Welt ist und weil Gottes Schutz zurückgezogen wird.
So ist es. Und weil seine Wiederkunft nahe ist.
Durch Feuersbrünste, Überschwemmungen, Erdbeben, im Toben des Meeres, durch Katastrophen zu Wasser und zu Land wird uns die Warnung gegeben, dass Gottes Geist nicht immer um den Menschen ringen wird. Wenn man es loslöst, wie die Welt es macht, indem man dem Geschehen natürliche Ursachen zuschreibt, begreift man das Wesentliche nicht. Gott bittet uns, bereit zu werden. Und sie sagen, lass uns den CO2-Ausstoß senken. Martin, hör auf zu atmen. Du verseuchst die Luft mit CO2. Das ist lächerlich, wenn man es mit der wahren Ursache vergleicht, warum Dinge sich so ereignen, wie es jetzt der Fall ist. Und die religiöse Welt wird fröhlich mitmachen. Wir sehen das die ganze Zeit. Wir sind jetzt zum Evangelium der Klimawandel-Anhänger geworden. Anstatt des Evangeliums von Christus, seinem baldigen Kommen und der Geschichte, die damit zusammenhängen. Bevor der Sohn des Menschen in den Wolken des Himmels erscheint, wird alles in der Natur erschüttert werden. Der Klimawandel?
Laut den Wissenschaftlern ja.
Blitze vom Himmel, die sich mit Feuer in der Erde verbinden, werden die Berge wie einen Ofen brennen lassen und ihre Lavafluten über Dörfer und Städte ergießen. Es ist unglaublich, was besonders in diesem speziellen Bereich gerade passiert. Geschmolzene Gesteinsmassen, die durch vulkanische Umwälzung ins Wasser stürzen, werden das Wasser zum Kochen bringen und Gestein und Erde in die Höhe schleudern. Es wird gewaltige Erdbeben und viele Tote geben. Wir haben es gerade im Pazifik gesehen. Und jeder sagt, das muss der Klimawandel sein. Lass uns etwas tiefer nachhaken, was der Geist der Weissagung wirklich über diese Dinge sagt. Satan treibt sein Unwesen mit der Atmosphäre. Er vergiftet die Atmosphäre. Hierbei hängen wir von Gott ab, sowohl unser gegenwärtiges wie unser ewiges Leben. Und weil wir in dieser Lage sind, müssen wir hellwach, völlig bekehrt und ganz Gott hingegeben und geweiht sein. Aber wir scheinen wie gelähmt dazusitzen. Gott des Himmels, wecke uns auf. Gott hat die Mächte der Finsternis nicht davon abgehalten, ihr tödliches Werk auszuführen, nämlich die Luft, eine der Quellen des Lebens und der Nahrung, mit lebensgefährlichen Stoffen zu verderben. Nicht nur die Vegetation ist davon betroffen, sondern der Mensch leidet an der Seuche. Martin, was lesen wir hier?
Wir lesen hier, dass es Giftstoffe in der Luft gibt.
Wer brachte sie dorthin?
Satan und seine Helfershelfer.
Also entweder war es Satan direkt oder mit seinen Handlangern. Besteht denn die Möglichkeit, wenn wir die aktuellen Nachrichten über Ereignisse in der Welt studieren, dass etwas derartiges stattfindet? Oder ist das alles nur eine Verschwörungstheorie, dass die Luft absichtlich verdorben wird?
Nein, es gibt mehr als genug Beweise, dass das nicht nur eine Verschwörungsgeschichte ist. Es ist tatsächlich eine Verschwörung, aber keine Theorie.
Es ist keine Theorie. Hören wir denn, dass Menschen davon sprechen, die Luft zu verschmutzen?
Ja, um damit die Sonne abzuschirmen.
Ja, alle möglichen interessanten Sachen, die sie machen wollen. Was geschieht dann? Nicht nur die Vegetation ist davon betroffen, sondern der Mensch leidet an der Seuche. Sind Pflanzen davor geschützt?
Nein.
Gut, Martin. Wie würdest du mit so einer Sache umgehen? Denkst du, dass es Bemühungen gibt, sich an Nahrungsquellen zu vergreifen?
Ja, sodass du selbst für dich sorgen musst.
Kann es sein, dass an Nahrungsquellen absichtlich manipuliert wird? Wir wissen, dass die Nahrungsquellen absichtlich manipuliert werden, indem man sie entwertet und viel Nährwert entfernt und das, was nährt, mit Gefährlichen ersetzt. Das läuft schon lange so. Aber die Nahrungsquellen absichtlich zu verändern? Kann es sein, dass Menschen so böse sind, dass sie der Nahrung bestimmte Sachen hinzufügen, wie etwa Nanobots oder anderes, worüber gesprochen wird?
Wenn sie die Weltanschauung haben, dass der Zweck die Mittel heiligt, nun, dann werden sie das wohl tun.
Aber Martin, welche Organisation hat so eine Philosophie?
Die Jesuiten.
Die Jesuiten. Aber diese Leute werden doch als die Intellektuellen und Helden der Welt dargestellt. Aber der Geist der Weissagung stellt sie als Feinde von Gottes Volk dar.
Und jetzt kommt noch ein weiteres Problem hinzu, dass sie den Wortlaut ein bisschen geändert haben und jetzt das Gemeinwohl zu diesem Zweck gemacht haben, der die Mittel heiligt. Wenn es jetzt also für das Gemeinwohl ist, dann klingt das so schön und jeder will das machen. Aber wenn sie dein Essen manipulieren oder etwas anderes, weil es für das Gemeinwohl ist, wirst du nicht mal merken, dass du einfach Teil ihres ganzen Plans bist.
Wenn wir uns also die Geschichte ansehen und was sie im Laufe der Jahre gemacht haben und was sie in die Welt hineingebracht haben. Wer begann mit der Drogenindustrie und der Kokainindustrie in Südamerika? Wer benutzte zum Beispiel die Menschen in Südamerika, um sein Kokain zu ernten? Als Industrieprodukt und schickte es in die ganze Welt zu ihren Unternehmen der Ritter von Malta, um die ganze Menschheit zu verseuchen. Wer führte Dinge wie Koffeinprodukte und Kaffee in der westlichen Welt ein? Waren das nicht die Jesuiten?
Ja.
Sie waren an all dem beteiligt. Warum sollte man das jetzt nicht noch auf eine andere Ebene heben? Und doch sollen sie die Helden sein, diejenigen, die die Regeln machen, an die wir uns halten sollten und die dem Wort Gottes entgegenstehen und auch dem Geist der Weissagung? Es ist unglaublich, dass die Leute einfach mitmachen, ohne die Frage zu stellen, ob das eines der Zeichen für die letzte Zeit ist. Und sie schieben es einfach beiseite, als ob es gar nicht existieren würde oder nur eine kleine Turbulenz am Horizont war. Es ist sehr gefährlich, auf diesem Pfad zu wandeln. Es heißt hier ganz eindeutig, das sind gleichsam nur Tropfen der Zorneschalen Gottes. Das bedeutet, dass Gott die Verantwortung für das übernimmt, was er erlaubt oder nicht verhindert, die auf die Erde gesprengt werden und sind nur schwache Vorstellungen dessen, was in naher Zukunft geschehen wird. Martin, hören wir nicht immer mehr Berichte darüber?
Ja, sie warnt im Voraus davor. Und wir befinden uns schon in den Tagen, in denen das Realität ist.
Und die Leute sagen, es ist noch gar nicht an der Zeit. Das bringt mich völlig aus der Fassung. Hungersnöte werden zunehmen. Seuchen werden Tausende hinwegfegen. Gefahren sind rings um uns. Sowohl Mächte von draußen als auch satanisches Wirken drin. Aber die Einhalt gebietende Kraft Gottes wird jetzt wirksam. Wenn diese Einhalt gebietende Kraft zurückgezogen wird, musst du dann nicht mit Gott im Reinen sein, Martin?
Unbedingt.
Ist das nicht eine Zeit für ein ernsthaftes In sich gehen?
Jeden Tag, wenn du deine Augen aufschlägst, musst du mit Gott diesen Weg einschlagen.
Sogar schon zu ihrer Zeit schrieb sie: Mir wurde gezeigt, dass der Geist des Herrn von der Erde zurückgezogen wird. Gottes erhaltene Kraft wird bald allen verweigert werden, die weiterhin seine Gebote missachten. Täglich hören wir Berichte von betrügerischen Transaktionen, Morden und Verbrechen aller Art. Ungerechtigkeit wird so allgemein verbreitet sein, dass sie das Empfinden nicht mehr so wie früher verletzt. Um wie viel mehr in unserer Zeit?
Es ist erstaunlich. Ich glaube, dass die Menschen nicht mehr geschockt werden können.
Und dann die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung ist so himmelschreiend gegen Gottes Wort. Es ist wie eine Herausforderung an Gott. Mach etwas dagegen. Und die Welt sitzt zurückgelehnt da und nimmt lieber das Böse mit offenen Armen an, als die Wahrheit. Wir sehen das in allen Ländern der Welt gleichzeitig. Eine Gesetzgebung, die die von Gott in die Menschheit hineingelegte Ordnung völlig zerstört.
Das ist wahr. Sogar in Ländern, die viel konservativer und christlicher waren, das ist jetzt weg.
Das ist jetzt verschwunden.
Weg.
Es ist sogar so, dass man ausgegrenzt wird, wenn man es christlich macht. Man wird niedergebrüllt, sogar von Kirchen.
Ja.
Warum erlaubt Gott also die Katastrophen? Um uns zu zeigen, dass der Klimawandel eine Realität ist, Martin? Was bedeuten die schrecklichen Katastrophen zur See, wenn Schiffe ohne einen Augenblick der Vorwarnung untergehen? Was bedeuten die Unfälle zu Land? Feuer, das die Schätze verschlingt, die Menschen gehortet haben, von denen vieles durch Unterdrückung der Armen angehäuft wurde. Der Herr wird nicht eingreifen, um den Besitz derer zu schützen, die sein Gesetz missachten, seinen Bund brechen und seinen Sabbat niederreißen, um an seiner Stelle einen gefälschten Ruhetag zu akzeptieren. Die Plagen Gottes fallen jetzt schon auf die Erde und fegen die prächtigen Bauwerke wie durch einen Feuerhauch vom Himmel hinweg. Werden diese Gerichte bekennende Christen nicht zum Nachdenken bringen? Gott lässt sie hereinbrechen, damit die Welt darauf Acht gibt und Sünder sich vor ihm fürchten und zittern. Gott hat ein Ziel und eine bestimmte Absicht, wenn er es zulässt, dass diese Katastrophen hereinbrechen. Sie sind eines seiner Mittel, um Männer und Frauen zum Nachdenken zu bringen. Durch außergewöhnliche Geschehnisse in der Natur wird Gott zweifelnden Menschen das kundtun, was er klar in seinem Wort offenbart hat. Hier ist der springende Punkt. Wenn man das Wort nicht studiert, wird man all diese Dinge irgendeinem natürlichen Phänomen zuschreiben. Und wenn man auf die Worte hört, die aus dem Vatikan kommen, oder auf die Sprachrohre des Vatikans hört, wird man das Wort Gottes völlig verneinen, weil sie nicht auf das Wort Gottes gegründet sind. Sie sind auf ihre Tradition gegründet. Ihre Traditionen sind gegen das Wort Gottes. Und doch folgt die Welt dem Rat dieser Leute? Und sogar Leute in unseren eigenen Reihen sagen, dass es logisch ist, diese Sache zu machen. Nämlich Ungläubigen zu folgen, die die Gebote Gottes nicht halten und mit dem Wort auf Kriegsfuß stehen. Wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Verheerungen durch Feuer und Hochwasser mit großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten? Anscheinend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrüche aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten, die sich der menschlichen Herrschaft entziehen. In Wirklichkeit aber können wir an ihnen allen Gottes Absicht erkennen. Sie gehören zu den Mitteln, deren sich Gott bedient, um die Männer und Frauen auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Wenn wir das nicht unter diesem Gesichtspunkt sehen, werden wir es so sehen, wie die Welt es sieht. Und wir werden dem Tier den ganzen Weg nachfolgen und sein Mahlzeichen und seine Plagen erhalten.
Wir dürfen etwas anderes nicht vergessen. Wir hatten zuerst ja gelesen, dass Satan der Luft eine tödliche Verunreinigung beimischt und die Vorgänge in der Natur studiert und so weiter. Gott erlaubt ihm das zu tun, denn Gott hat bei allem eine Absicht.
Ja.
Und seine Absicht ist, wie wir vorher gelesen hatten, dich dazu zu bringen, von ihm abhängig zu sein und sich auf ihn vorzubereiten.
Nun, wenn du in die frühe Geschichte zurückgehst und beispielsweise die Geschichte Englands nimmst, findet man ja die Legenden von König Artus. König Artus und die Tafelrunde. In dieser Zeit hat man auch die Geschichten von Robin Hood, den Verfall der Gesellschaft und den Machtmissbrauch und all diese schrecklichen Dinge. Und jeder wartete nur auf die Wiederkehr des Königs Richard, der alles wieder ins Lot und in Ordnung bringen sollte, richtig? Wenn man sich das betrachtet, sieht man natürlich, dass diese Geschichten eine verdrehte Form des Jesuitentheaters sind und nichts anderes. Die Welt wartet auf einen König, der mit seinen Rittern kommt, mit seinen 12 rund um einen. Eine Imitation der Bibel und den 12 Jüngern, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, dass sie auf Satan warten, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und er wird kommen.
Leider wissen sie nicht, dass sie auf Satan warten,
ja,
weil sie nicht die Schrift lesen.
Sie lesen sie nicht. Aber hier lesen wir, die Welt ist nicht ohne einen Regenten. Der Ablauf der kommenden Ereignisse steht in den Händen Gottes. Das ist die Kernaussage. Der Herr des Himmels hat das Schicksal der Nationen ebenso in seiner Hand wie die Anliegen seiner Gemeinde. Was müssen wir mitten im Chaos also tun?
Unseren Glauben behalten.
Und der Fokus? Wo sollte unser Fokus liegen?
Auf ihm.
Ja, auf Gott. Und nicht darauf, was hier in der Welt geschieht.
Wir sind Beobachter.
Ja, genau, wir sind Beobachter. Diese symbolischen Darstellungen, die feurigen Schlangen in der Wüste, dienen einem doppelten Zweck. Gottes Volk soll daraus erkennen, dass nicht nur die natürlichen Kräfte der Erde unter der Herrschaft des Schöpfers stehen, sondern auch die nationalen, religiösen Bewegungen. Das gilt besonders im Blick auf die Erzwingung der Sonntagsheiligung. Martin, wir hatten erst kürzlich darüber gesprochen. Kamen die Kirchen diesen Januar nicht zusammen, um für die Durchsetzung des falschen Sabbats zu beten?
Ja, man nahm sich dafür eine ganze Woche.
Eine Gebetswoche. Enthielt die Agenda für dieses Jahr die Umkehrung vom 1. Mose Kapitel 1?
Inversion of Genesis Chapter 1.
Ja.
Okay. Ist das nicht ein Zeichen? Ist das kein Zeichen?
Es ist ein großes Zeichen.
Warum sehen die Leute nicht, dass das ein Zeichen ist? Ein Zeichen, dass Gott seine Einhalt gebietende Kraft zurückgezogen und ihnen erlaubt hat, in seinem Namen das zu tun, was völlig gegen sein Wort ist. Unglaublich. Im großen Abschlusswerk werden wir großen Problemen gegenüberstehen und wir werden nicht wissen, wie wir sie lösen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der dreieinige Gott eingreift, dass seine Hand das Steuer in den Händen hält und er alles zu dem von ihm vorgesehenen Ziel bringen wird. Anstatt dass Gottes Volk völlig aus der Fassung gerät, wegen all der Dinge, die in der Welt passieren, sollte es doch besser eine Zeit sein, um zu sagen, Gott lässt jetzt alle diese Dinge zu. Deshalb sollte ich lieber meine Beziehung zu ihm in Ordnung bringen. Denn sehr bald werde ich ihn sehen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Der Herr kommt. Wie das verwickelte, räderartige ineinander von der Hand unter den Flügeln der Cherubim gelenkt wurde, so steht auch das komplizierte Spiel menschlichen Geschehens unter göttlicher Kontrolle. Inmitten von Kriegen und Empörungen unter den Nationen lenkt dennoch der Herr, der über den Cherubim sitzt, die Ereignisse auf dieser Erde. Es ist doch sehr gut, das zu wissen, oder?
Das ist so eine Erleichterung. Wie kann jemand sagen, dass wir Panik schüren, wenn wir doch wissen, wer die Kontrolle hat?
Wenn man sich die Welt und das ganze Durcheinander und die Interessenskonflikte ansieht und wie Regierungen drakonische Gesetze verabschieden, die sich auf gegensätzliche und widersprüchliche Wissenschaft stützt, muss das einem doch sagen, dass da etwas grundverkehrt läuft. Martin, wenn Tausende von Menschen in LKWs klettern, um zu sagen, dass sie bei diesen Sachen einfach nicht mehr mitmachen wollen, und man die Gesetze immer noch erzwingt, gegen den gesunden Menschenverstand, sogar gegen die Wissenschaft und dabei der Wille des Volkes einfach ignoriert wird. Das muss einem doch mit Sicherheit sagen, dass wir uns in den abschließenden Momenten dieser Weltgeschichte befinden. In den Annalen der Menschheitsgeschichte sieht es so aus, als ob das Wachstum der Nationen sowie der Aufstieg und der Fall der Weltreiche vom Willen und von der Tapferkeit des Menschen abhängig seien. Sein Ehrgeiz, seine Laune scheinen die Entwicklung der Ereignisse in hohem Maß zu bestimmen. Hörten wir nicht, wie sogar religiöse Führer, darunter der Papst, sagten, dass uns niemand aus diesem Schlamassel helfen kann? Wir müssen uns selbst aus diesem Problem heraushelfen. Das ist etwas, wo die Menschheit selbst retten muss.
Genauso ist es beim Klimawandel. Gott kann uns nicht helfen.
Es gibt keinen Gott im Himmel, stimmt's? Er scheint nicht mehr zu existieren. Scheinbar hat die Menschheit diese wunderbare Kraft und Macht. Ist das nicht ein Zeichen der Zeit? Dazu die Arroganz dieser Aussagen. Und dann gibt es Menschen, die an den Lippen dieser Leute hängen, wenn ihnen doch schon die einfachsten Grundsätze aus Gottes Wort fehlen?
Aber es ist schon so, wie du sagtest. Es gibt einen neuen Gott auf dieser Erde. Und das ist die Wissenschaft. Also klammert jeder sich an die Wissenschaft und macht aus der Wissenschaft einen Götzen.
Aber im Worte Gottes wird der Vorhang beiseite gezogen. Und wir erblicken über, hinter und in allem Spiel und Widerspiel menschlicher Interessen, Mächte und Leidenschaften, das Wirken des Allbarmherzigen, der still und geduldig den Ratschluss seines Willens ausführt. Ist das nicht tröstlich?
Ja, es ist beruhigend zu wissen, dass Gott nicht aufgeregt ist. Er hat immer noch die Kontrolle, ganz ruhig.
Wie sollte ich dann sein? Doch genau so.
Genau so.
Wie viele Videos erhalten wir täglich, in denen Leute sagen, dies passiert und das passiert und was machen wir jetzt deswegen und wegen dieser Sache und überhaupt?
Ja.
Es wird so passieren, denn der Geist Gottes zieht sich zurück. Martin, es gibt Leute, die glauben, dass Gott entweder ohnmächtig oder nicht interessiert ist, stimmt's? Aber das lesen wir hier nicht. Indem Gott das Leben des ersten Mörders schonte, erteilte er dem ganzen Weltall Anschauungsunterricht über den großen Kampf. Er beabsichtigte, diese Empörung nicht allein niederzuwerfen, sondern dem ganzen Weltall deren Art zu zeigen. Mit tiefer Anteilnahme beobachteten die sündlosen Bewohner anderer Welten die Ereignisse auf der Erde. Während sein großer Erlösungsplan Schritt für Schritt der Vollendung entgegengeht, darf sich Gott der Anteilnahme und Zustimmung des gesamten Weltalls gewiss sein, und zwar auch dann, wenn er den Aufruhr endgültig austilgt. Das Opfer Christi zur Errettung der Menschen würde nicht nur ihnen den Himmel wieder erschließen, sondern Gott und seinen Sohn in ihrer Handlungsweise bei der Empörung Satans vor dem ganzen Weltall rechtfertigen. Das ganze Weltall beobachtet mit unaussprechlicher Anteilnahme die letzten Ereignisse in dem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Sollten wir es nicht auch beobachten?
Oh, unbedingt.
Oder sollten wir es beiseite schieben?
Nein, keinesfalls. Das muss in die Sichtweise der Menschen einfließen, die sagen, warum erlaubt Gott das alles? Deswegen, um zu beweisen, dass er Recht hat.
Und es beweist, dass er Recht hat.
Ja.
Es beweist, dass er Recht hat. Jeder, der es wagt, die Bibel zu studieren und Trost in der Bibel zu finden, wird erkennen, dass Gott das zulässt, was gerade geschieht, um dich gegen den größten Virus zu immunisieren, der jemals die Menschheit infiziert hat. Dieser Virus hat 5 Buchstaben und heißt Sünde. Richtig?
So ist es.
Und was ist Sünde? Sie ist die Übertretung des göttlichen Gesetzes. Es ist eine Handlung, die gegen den Charakter Gottes gerichtet ist. Aber Sünde war so eine schlimme Injektion für die Menschheit. Ich beabsichtige kein Wortspiel mit dem Wort Injektion. Dass Gott sich entschied, selbst die Konsequenzen zu tragen. Und das entscheidet ein für alle Mal, ob Gott sich um uns sorgt oder nicht.
Ja, so ist es.
Diese ganze Fragestellung, hat Gott Anteil, kümmert es Gott, wurde schon entschieden. Man kann es geschichtlich im Wort Gottes überprüfen. Und dann wird man erkennen, dass das, was Gott jetzt erlaubt, eine öffentliche Zurschaustellung der Konsequenzen ist, wenn sein Wort abgelehnt wird. Ellen White stellt fest, unsere kleine Welt ist zugleich das Lehrbuch für das Weltall. Das ist eine faszinierende Aussage. Während sie über den 4000 Jahre währenden Kampf mit Satan und Christi, ultimativen Sieg am Kreuz spricht, gebraucht sie Ausdrücke wie »das himmlische Universum sah«, »der ganze Himmel und die ungefallenen Welten wurden Zeuge«, »sie hörten, sie sahen«, »der Himmel betrachtete«, »was für ein Anblick für das himmlische Universum«. Martin, denkst du, dass das himmlische Universum von dem, was hier auf der Erde geschah, angewidert war?
Oh, auf jeden Fall. Ja.
Wenn du jetzt in den Nachrichten von den Entscheidungen der führenden Mächte dieser Welt liest, bist du dann erfreut oder angewidert?
Angewidert.
Du bist empört. Jedes intelligente menschliche Wesen, das die widersprüchlichen Stimmen hört, die es da draußen gibt und auch die sinnfreie Gesetzgebung, die in der Welt verabschiedet wird. Die Unterdrückung und Gewalt, die es gibt, muss dir sagen, dass weltweit etwas grundverkehrt läuft.
Nimm doch nur einmal dieses Liebe deinen Nächsten. Sieht man das bei all den Dingen, die in den letzten beiden Jahren durchgesetzt wurden? Hast du da irgendwo Liebe deinen Nächsten wahrgenommen?
Was ist mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Viele der Regeln scheinen nur für diejenigen zu gelten, die diesen Regeln unterworfen sind, aber nicht für die, die Regeln machen.
Genau, sie haben es verdreht. Denn wenn man sich nicht daran halten will, dann werfen sie dir genau diesen Satz an den Kopf. Du liebst deinen Nächsten nicht. Aber man wird nicht zurückgeliebt.
Backlove.
Okay, lass uns zum Kern dieses Gesprächs kommen. Warum wir überhaupt dieses Gespräch führen? Weil wir diese Stimmen hören, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Nur um die Leute zu einem »So spricht der Herr« zurückzubringen. Glaubst du, dass die letzten Ereignisse sich vor unseren Augen entfalten?
Ja, und das Kommen Christi steht bevor.
Ja, es steht schon kurz vor der Tür. Sehen wir es im Durcheinander?
Ja.
Martin, was schlägst du für die Zeit, in der wir leben, vor?
Ich schlage vor, dass wir mehr auf unsere Knie gehen und anfangen sollten, als Volk Gottes zusammenzukommen, um Gottes Wort den Menschen da draußen zu bringen. Und wir sollten die Furcht aus unserem Leben bekommen.
Martin, ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einer Gruppe von Leuten auf einigen Inseln irgendwo in der Welt. Viele dieser Leute haben ihren Job verloren, weil sie für etwas einstanden. Und sie waren verzweifelt. Und wir diskutierten darüber, was man in einer derartigen Zeit machen sollte. Was ist mit all diesen Leuten, die plötzlich verarmen? Ich fragte unter anderem, wie war es denn in der Urgemeinde? Stand die Urgemeinde unter Druck?
Sehr stark.
Sie stand sehr stark unter Druck, richtig? Sie wurden verfolgt. Einige von ihnen, sogar einige der Jünger wurden gefangen genommen und Herodes dachte, es wäre eine wunderbare Sache, einen von ihnen als Beispiel umzubringen. Auch, um damit das Wohlwollen der jüdischen Nation für sich zu gewinnen. Sie wurden schwer bedrängt und mussten zusammenhalten. Der Geist der Weissagung sagt uns für die Zeit, in der wir leben, dass wir uns zusammendrängen sollten. Drängt euch zusammen. Haltet zusammen. Aber was heißt das ganz praktisch betrachtet? Nun, sie hielten zusammen. Die Leute brachten Geld zu den Jüngern, die es dann an jeden nach seiner Bedürftigkeit verteilten. Anstatt das Geld, das wir haben, zu horten und zu verteidigen, wäre es doch an der Zeit, darüber nachzudenken, sich gegenseitig zu helfen, oder?
Aiding one another?
Geschwistern beizustehen, die schwere Zeiten durchmachen. Ich schlug also vor, dass sie einen Fonds schaffen sollten und dass jeder, der es kann und möchte, zu diesem Fonds beiträgt, sodass Leute unterstützt werden können, wenn es wirklich notwendig ist. Persönlich empfinde ich, dass die Kirche das tun sollte. Wenn die Kirche das nicht tun will, nun, dann sollten Einzelpersonen anfangen, das zu tun. Denn wir steuern auf sehr harte und schwere Zeiten zu.
Besonders wenn Menschen für ihr Gewissen aufstehen,
ja,
werden sie anfangen zu verzweifeln.
Lass uns also zusammenstehen und zusammenhalten. Lasst uns einander helfen. Und wenn es möglich ist, Umstände schaffen, dass wir nicht nur mit Worten helfen, sondern auch mit Taten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in Zeiten voller Probleme. Die Welt steht Kopf. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist vorbei. Und jetzt ist keine Zeit, um zu denken, dass der Herr sein Kommen verzögert. Der Herr verzögert sein Kommen nicht. Die Zeichen sagen es voraus. Hilf uns, zusammenzustehen und zusammenzurücken, um eine Armee mit Bannern zu werden und um der Welt die letzte Warnungsbotschaft zu verkündigen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.